Zurück bei Detektor FM, der Tag. Wir widmen uns heute in einer Themensendung dem Strafvollzug in Deutschland. Und die wenigsten von uns waren ja wohl schon mal hinter Gittern zum Glück. Aber eine Meinung zu Gefängnisstrafen in unserem Land, die hat wohl jeder. Zu lasch ist der Knast, das sagen die einen. Zu unmenschlich ist der Knast, das sagen die anderen. Wie es wirklich steht um den Strafvollzug in Deutschland, das fragen wir einen, der es wissen muss. Er gilt als einer der deutschen Experten für den Strafvollzug, leitet die gleichnamige Fachzeitschrift und auch das Institut für Sozialwirtschaft in Lüneburg und ist jetzt bei uns am Telefon. Herzlich willkommen, Bernd Mählicke.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Mählicke, Sie beobachten die Entwicklung des Strafvollzugs in Deutschland seit Jahren. Wie steht's denn ganz generell um den?
Ja, im Grunde kann man sagen, dass wir ja, seitdem wir das Bundesstrafvollzugsgesetz 1977 bekommen haben, eine stetige Qualitätsentwicklung im deutschen Strafvollzug haben. Und nachdem dann die Länder jetzt die Zuständigkeit übertragen bekommen haben, kann man sagen, da ist zumindest für den Jugendvollzug auch nochmal ein weiterer Schub entstanden. Also es gibt sowas wie eine innere Reform des Strafvollzuges, von dem die Öffentlichkeit gar nicht viel wahrnimmt. Und das ist im Grunde eine stetige Qualitätsentwicklung, Verbesserung, kann man sagen, der Behandlungsprogramme innerhalb der Anstalten. Also einsperren, wegsperren und nicht behandeln und auch nicht rauslassen, das ist nicht das, was in den Gesetzen steht. Und das ist auch nicht das, was die Praxis auszeichnet.
Jetzt sagen Sie, es verbessert sich doch einiges, aber eine Studie aus dem vergangenen Jahr von der Uni Greifswald zeigt, deutsche Strafanstalten liegen europaweit nur im Mittelfeld. Wer kann es denn besser und vor allem, was machen die anderen besser?
Ja, das Problem ist also, die Greifswalder oder andere messen ja den Strafvollzug an der Frage der Rückfallquoten. Und das ist die Kehrseite dessen, was ich gerade gesagt habe. Die Rückfallquoten sind im Grunde seit den 70er Jahren gleich geblieben. Das heißt, trotz aller Optimierung innerhalb der Gefängnisse ist es so, dass die meisten, die im Gefängnis waren, dann doch auch wieder rückfällig werden und auch wieder zurückkommen. Und da kann man sich nun tatsächlich orientieren, auch an anderen, an internationalen Beispielen. Die heutige Diskussion läuft so, dass man sehr stark verzahnt, das, was in den Anstalten stattfindet und das, was nach der Entlassung stattfindet. Also wir brauchen durchgehende Konzepte, wir brauchen Verzahnung, Vernetzung. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht-Urteil zum Jugendvollzug ja festgeschrieben. Wir müssen sehen, dass die Nagelprobe für das, was im Gefängnis stattfindet, ja die Zeit nach der Entlassung ist. Und wir haben die meisten Rückfallquoten innerhalb der ersten 6 Monate nach der Entlassung. Und deswegen arbeiten alle Länder jetzt auch, das Stichwort ist Übergangsmanagement, also arbeiten daran, die stationären Angebote und die ambulanten Angebote nach der Entlassung zu verzahnen. Und da gibt es sehr ermutigende Beispiele, sowohl in Deutschland in Projekten wie auch international. Dann kann man tatsächlich die Rückfallquoten erheblich absenken.
Also das ist auch genau das, was man in anderen europäischen Ländern einfach besser macht als in Deutschland.
Was in den Anstalten stattfindet, das Behandlungsprogramm, da kann man sagen, das ist mittlerweile internationaler Standard, aber diese Verzahnung mit der Bewährungshilfe, mit der freien Strafwilligenhilfe, auch mit der anschließenden Führungsaufsicht, das läuft in anderen Ländern besser und da kann man dann auch mehr Erfolge tatsächlich bewirken.
Wenn man sich jetzt in Deutschland auf der Straße mal so umhört, dann heißt es oft, ja, Gefängnis in Deutschland, alles viel zu lasch, die Leute werden noch viel zu nett behandelt. Kuschelpädagogik in Deutschland ist dann immer Stichwort. Sehen Sie das auch so, dass man einfach hier noch einen falschen Ansatz hat?
Also was die Öffentlichkeit wahrnimmt, würde ich mal sagen, ist der falsche Ansatz. Denn ich lade jeden ein, mal im Gefängnis Freiheitsentziehung zu erleben. Nicht nur eine Nacht, sondern mal ein halbes Jahr oder jahrelang, dann sieht man, wie hart die Freiheitsstrafe tatsächlich ist. Man darf sich da nicht blenden lassen davon, dass die Gefangenen natürlich auch ein gutes Essen kriegen und dass sie diese Erziehungsprogramme bekommen, dass sie auch Freizeit haben, dass sie Sport machen, dass sie Fernsehen dürfen. Das ist alles Standards auch der Menschenrechte, die jedem zustehen. Die Strafe liegt in der Freiheitsentziehung und es gibt nichts Schlimmeres natürlich, als in so einem kleinen Haftraum alleine oder möglicherweise auch mit anderen, mit dem Klon noch mittendrin, eingesperrt zu sein. Man hat keine Möglichkeiten mehr, sein Leben selbst zu bestimmen. Alles ist reglementiert. Es gibt die Subkultur der anderen Gefangenen. Es gibt Gewalt, es gibt Erpressung, es gibt Unterdrückung, es wird gedealt. Also das Leben ist wirklich sehr hart und ist auch richtig stressig im Gefängnis. Und deswegen muss man eben auch sehr viel tun, um dagegen anzukämpfen und diese Resozialisierungsprogramme dann auch ernsthaft auch durchführen zu können.
Sie haben es gesagt, im Knast passiert eine Menge. Es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt natürlich auch andere Arten von Terrorisierung untereinander. Es gibt Selbstmordversuche oder auch Drogendeals. Wie könnte man denn das verbessern? Also da kann man doch eigentlich von außen schwer in so Sozialstrukturen eingreifen, oder?
Ja, das ist das Problem, dass wir diese großen Anstalten haben. Also je kleiner Sie in den Anstalten mit Gruppen arbeiten oder mit Abteilungen arbeiten oder je kleiner die Anstalten insgesamt sind, umso größer sind die Chancen, gegen diese Subkultur anzugehen. Und wir haben aber häufig noch sehr große Anstalten mit 800.000, 1.500 Gefangenen. Da ist es außerordentlich schwierig. Und die ganze Reformbewegung, vor allem im Jugendvollzug, geht auch dahin zu sagen, Gruppenvollzug, kleine Einheiten, wo die Beamten auch die Gefangenen sehr gut kennen und auch wo auch Vertrauen entsteht und wo man auch in der Freizeit mit dabei ist oder auch externe Fachkräfte mit dabei hat oder auch ehrenamtliche Helfer mit dabei hat, also wo man auch unterstützen kann. Die Wochenenden sind auch solche Zeiten, wo man sagen kann, das darf man nicht der Subkultur alleine überlassen.
Ist es denn wirklich so, dass gerade im Jugendstrafvollzug die Gewaltbereitschaft zunimmt? Weil wenn man was hört aus den Gefängnissen, dann ist es ja oft, weil was ganz Extremes, zum Beispiel eben Gewaltübergriff passiert ist.
Ja, die Gewaltbereitschaft nimmt ja auch außerhalb zu. Das heißt, das, was wir da in den Jugendgerichten erleben, das sind ja diese Beispiele, auch die Überfälle in den U-Bahnen und an öffentlichen Plätzen, die zeigen ja, dass da eine hohe Gewaltbereitschaft vorhanden ist. Das ist das Problem der Gesellschaft insgesamt, wie sie damit umgeht. Und wenn man dann eben solche Leute einsperrt, wo sie quasi unter sich sind und auf lauter andere Gewaltbereite treffen und wo die Norm auch ist, der Stärkste, der am meisten Gewalt anwendet oder androht, das ist der King, der setzt sich durch, da muss man sich nicht wundern, dass auch in den Gefängnissen natürlich die Gewaltbereitschaft steigt.
Vielleicht zum Schluss nochmal so die Metafrage, wenn man drauf guckt, Gefängnis ist ja immer noch Gefängnis, Strafvollzug funktioniert dadurch, dass Abschreckung durch Wegsperren sozusagen. Sehen Sie eine Möglichkeit, ein völlig anderes Konzept stattdessen aufzubauen oder gilt es eigentlich nur den Strafvollzug zu verbessern?
Also es gibt ja sehr viele Alternativen. Die Zahlen in den Gefängnissen insgesamt gehen ja auch zurück, da wirkt sich auch die Demografie aus. Das heißt, wir haben weniger Kriminalität insgesamt und wir haben auch weniger Freiheitsentziehung insgesamt. Das sind große Chancen, dass man mit kleineren Zahlen die Qualität tatsächlich auch verbessern kann. Aber es gibt keine Gesellschaft weltweit, die nicht auch Gefängnisse hat. Das heißt, es gibt immer auch gefährliche Täter, die man mindestens zeitweise einsperren muss. Oder auch die Schwere des Deliktes, Mord oder Totschlag oder ähnliche Dinge, wo die Gesellschaft keine andere Möglichkeit hat, als zu sagen, da müssen wir mit der Freiheitsstrafe bis hin zur lebenslangen Freiheitsstrafe dann auch tatsächlich reagieren. Also die gefängnislose Gesellschaft ist eine Utopie, die gibt es leider nicht. Aber wir können die Zahlen reduzieren, wir können mit weniger Gefangenen einen besseren Strafvollzug praktizieren, wir brauchen kleinere Gefängnisse und wir brauchen vor allem die Verzahnung von drinnen und draußen. Wir müssen die Menschen begleiten nach der Haft und dafür sorgen, dass sie dann von der Gesellschaft aufgenommen werden, dass dort ein gut funktionierendes Hilfesystem vorhanden ist, damit dann auch weniger Rückfall stattfindet.
Es kann und sollte sich einiges ändern im deutschen Strafvollzug, sagt Bernd Mählicke. Er ist Leiter des Instituts für Sozialwirtschaft in Lüneburg und Experte für Strafvollzug. Vielen Dank, Herr Mählicke.
Herzlichen Dank.